Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer da draußen zum Schlaugründen-Podcast. Ich bin heute hier in Kerpen zu Gast bei Marc und Marc hat mit Franchise eigentlich nichts am Hut. So am Rande ein bisschen mitbekommen, aber eigentlich ist er seit über 10 Jahren, klären wir gleich bestimmt noch, selbstständig im Videopodcast-Bereich und hat immer mal mit Franchise geliebäugelt. Und ich freue mich sehr, dass wir deine Perspektive auf Franchise und auf das Thema Selbstständigkeit und den Mut in die Selbstständigkeit zu gehen, dass wir darüber einfach mal diskutieren und mal gucken, was wir da rauskitzeln können, was für euch da draußen vielleicht dann genauso interessant ist, weil es hoffentlich euch motiviert, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Das finde ich ganz toll und ich freue mich, dass ich bei dir im Studio zu Besuch sein darf, lieber Marc.
Sehr gerne.
Willkommen wiederum bei mir im Podcast.
Yes, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Richtig schön.
Ich freue mich auch, dass wir da einfach mal rein tauchen können, auch, das wäre so mein Ziel, mal versuchen rauszufühlen, was ist dein Bild von Franchise? Mhm. Ich weiß, dass du mit einem Franchise-Podcaster zusammenarbeitest, da hast du schon mal so ein bisschen was mitgekriegt. Mhm. Wir haben uns auch schon öfter ausgetauscht, kennen uns jetzt mittlerweile ein bisschen. Und dein Bild von Franchise, wie es vorher war, wie es vielleicht jetzt ist und vielleicht auch welche Vorbehalte es gibt oder gab und welche Berührungspunkte du hattest. Das wäre so neben deiner persönlichen Selbstständigkeitsstory, so den Mut, sich selbstständig zu machen, wäre halt gern das, wo ich so mal reintauchen würde.
Mhm. Ja, sehr gerne.
Hast du eine Idee, wo du gerne anfangen möchtest? Am Anfang deiner Story oder sollen wir direkt ins Franchise-Thema eintauchen?
Boah, jetzt lässt du mir die Qual der Wahl. Ich finde beides sehr spannend. Die ersten Gedanken habe ich jetzt tatsächlich zum Thema Franchise als erstes. Vielleicht starten wir damit sogar dann rein.
Dann gehen wir da rein und dann beleuchten wir mal deine eigene Geschichte.
Ja. Das klingt gut.
Wie du dich selbstständig gemacht hast.
Egal, ja.
Welches Bild hast du denn ganz, also falls du dich daran erinnerst, so das erste Mal vom Franchise was mitbekommen zu haben, was für ein Bild hattest du abseits von wahrscheinlich das typische McDonald's?
Ja, tatsächlich. Es ist wirklich genau das. Also früher ja Geburtstage gefeiert oder sowas vielleicht bei McDonald's von Freunden und so. Und dementsprechend war das so das erste Mal der Kontext, dass man im Bereich der Systemgastronomie halt mitbekommen hat. Das ist hier so aufgezogen, wie es aufgezogen ist, weil es ein Franchise ist. Das heißt, ein Unternehmen und es wird multipliziert und dann machen überall Läden davon auf und so. Und das funktioniert aber tendenziell alles nach demselben Prinzip. So habe ich damals natürlich nicht so verstanden. Ich dachte immer, das wären einzelne Unternehmen und die haben halt irgendwie so ein Abkommen miteinander oder so. Und das ist so, hey, ich mache hier auf, dafür du erst 50 Kilometer weiter den nächsten oder so mäßig. Das war irgendwie so der Gedanke. Ich hatte damals noch nicht verstanden, dass da halt so ein System drüber steckt, was ja durchdacht ist.
Ja.
So. Und dann das erste Mal halt wirklich verstanden, was das bedeutet, ein Franchise zu haben oder Franchise-Nehmer zu sein, ja, in dem Sinne, habe ich bei einem, ich glaube, es war ein Galileo-Beitrag oder so, da haben die mal aufgeschlüsselt, was so Franchise-Lizenzen auch kosten und sowas bei so großen, also primär Gastronomie-Anbietern. Und das war irgendwie damals für McDonald's gar nicht so viel. Das war irgendwie 40.000 Euro oder so. Das war
relativ ja, Eintrittsgebühr dann.
Ja, Eintrittsgebühr, sowas, genau. Und da war ich damals nur so, okay, das ist irgendwie echt wenig. What the fuck? So, ich hätte gedacht, es wäre viel, viel mehr.
Wobei du damit natürlich noch nicht das ganze Restaurant hast, ne? Sondern das ist sozusagen die Eintrittskarte, dass du mitspielen darfst, dass du die Marke nutzen darfst, dass sie dir alles beibringen wollen, du Schulung bekommst, dass du irgendwie in dieses Netzwerk reinkommst und die refinanzieren im Grunde ja ihre Aufbauarbeit, beispielsweise Markenbildung bei McDonald's ja ganz stark. Ne? Und das, was die alles in Vorleistung gebracht haben, um dieses Konzept so zu bauen, wie es ist und dich gut onboarden zu können, das ist im Grunde der Gegenwert der Eintrittsgebühr, wenn du so möchtest. Ne?
Ah, verstehe.
Und damit darfst du mitspielen.
Ja.
Und dann hast du ja die laufenden Franchise-Gebühren, wo du vom Umsatz was abgibst für die laufende Unterstützung, wie zum Beispiel Marketing-Unterstützung, dass die ganzen Kampagnen du auf diesen Zug mit aufsitzen kannst. Und du musst natürlich dieses Unternehmen, dieses Restaurant aufbauen oder von einem bereits bestehenden Franchise-Nehmer übernehmen, also den Standort bezahlst du natürlich separat.
Hm.
Typischerweise brauchst du Eigenkapital dafür und kriegst auch Fremdkapital dazu.
Ja. Ja.
Also das vielleicht so als der Background von einer Eintrittsgebühr. Ist ja wenig für McDonald's. Ja, okay, das ist die Eintrittskarte und refinanziert beispielsweise die Schulung häufig am Anfang, ne, dass du im Franchise dann auch durchstarten kannst.
Ja, genau. Und das war halt so, wie gesagt, der erste Gedanke damals war wirklich halt dieses, oh, das ist ja relativ günstig. Und später dann erst so wirklich, als man das Verständnis dafür aufgebaut hat, was Franchise jetzt überhaupt bedeutet, das war dann in der Zusammenarbeit mit dem Kollegen, den du auch gerade meintest.
Thorsten Beck, Grüße,
Thorsten Beck, gehen Dankeschön.
Raus.
Grüße.
Ja.
So, da dann auch mal verstanden, dass es damit natürlich noch nicht ausgedacht ist, der Prozess, so, ne, sondern ab dann geht erst wirklich, dann geht's um Finanzierung, ne? Wie man das durch Eigenkapital irgendwie über eine Bank finanziert, wie kann man sich überhaupt das leisten, den Standort auch und so weiter und so fort. Und dann auch erfahren, dass das Franchise oder der Franchisegeber tendenziell wirklich eine unterstützende Instanz ist, die so zeigt, hier, guck mal, wir haben hier ein System, das ist etabliert, das funktioniert. Wir wissen auch, dass das funktioniert. Wir brauchen jetzt aber Menschen, die ein gewisses unternehmerisches Geschick halt mitbringen, um das auch an einem bestimmten Standort in Ort XY umzusetzen.
Wo ich als Franchisegeber nicht so leicht sein kann. Und wenn ich da angestellte Menschen hinsetze, da kommt im Zweifel nicht die gleiche Performance raus wie ein Unternehmer, der sein Baby da gerade groß macht.
Ja, voll.
So aus der Franchise-Geber-Perspektive, das Motiv. Hm. Warum suche ich jemanden wie den Marc, um in Kerpen ein was auch immer aufzuziehen?
Ja, voll. Ja. Und allein das zum Beispiel, dass da ja eine andere Motivation hintersteckt als Unternehmer und sowas. Den Gedanken hatte man ja früher, als man zum ersten Mal gehört hat, McDonald's ist Franchise-Gastronomie. Keine Ahnung, hat man sich ja noch nie drüber Gedanken gemacht. Da hätte ich jetzt auch tendenziell gedacht, warum ist es nicht ein Riesenunternehmen, was einfach sagt, hier setze ich einen Angestellten rein als Geschäftsführer von einem Standort und dann läuft es irgendwie schon so. Also, ne, aber jetzt, wo man weiß, wie so Franchise funktioniert und was auch natürlich der Motivationsgedanke dahinter ist, ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Ja.
Du bist jetzt über 10 Jahre selbstständig schon, ne, als Kreativer.
Also nicht rein als Kreativer. Also ich, ja, es sind grob 10 Jahre, es sind 8 Jahre, glaube ich, wirklich in der Branche. Vor 10 Jahren habe ich angefangen, so Cello-Unterricht und sowas zu geben.
Okay.
Aber fairerweise, da war ich noch nicht selbstständig gemeldet. Also es war eher so nebenbei so ein bisschen was gemacht, wie früher, wenn Leute irgendwie Rasen gemäht haben. Irgendwo habe ich dann Cello-Unterricht gegeben. Also, ja. Genau. Und dann aber 2 Jahre später hat es angefangen mit halt Tonarbeit, also wirklich Musikproduktion, Musikaufzeichnung, Events für Kinder und Jugendliche, so im Tonstudio, Karaoke, Bar-mäßig. Das waren so die ersten Erfahrungen und mittlerweile ist es halt primär Videomarketing, aber mit sehr starkem Fokus nach wie vor auf Podcast als vertrauensbindendes oder als Vertrauensaufbau, als bindendes Mittel so im Marketing. Das ist so tendenziell der Hauptfokus.
War Franchise zu der Zeit, wo du darüber nachgedacht hast, ich möchte mich selbstständig machen, auch nur ansatzweise ein Thema, eine Idee? War es überhaupt im Relevant Scope? Hast du überhaupt die Option gesehen zu dieser Zeit?
Jein.
Ich hätte jetzt ein Nein erwartet.
Ja, nee, okay. Ich hatte es schon immer auf dem Schirm, dass das irgendwie eine Option ist. Aber wie gesagt, das System dahinter hatte ich zum ersten nicht so hundertprozentig verstanden. Weshalb das so ein bisschen einfach eine Hürde dargestellt hat. Das war einfach nur ein Vertrauensthema, wahrscheinlich. Weil man ja auch noch relativ jung war und dementsprechend dachte man, solle sich jetzt nicht zu voreilig auf irgendwas einlassen und so. Und
so dann eine Ehe, ne? Die man eingeht.
Ja, voll. Ist es ja hundertprozentig, ne? Man, und dann gleichzeitig aber auch, ist das direkt so ein, das war so ein großer Gedanke direkt dahinter. Und da hatte ich tendenziell so ein bisschen Schiss vor. Und was mir, glaube ich, damals noch, das weiß ich jetzt im Nachhinein, aber was damals mein Gedanke war, in dem Kontext war halt, damit könnte ich schnell viel Geld verdienen. Und ich glaube, das hat mir unter anderem Angst gemacht. Und im Nachhinein würde ich jetzt auch sagen, verstehe ich, dass das nicht die richtige Motivation ist, um sowas anzutreten.
Mhm.
So, weil ich glaube, da sollte viel mehr drinstecken als nur der Wunsch nach viel Einkommen. Das ist ja genauso wie jetzt in der Selbstständigkeit ja auch, ne, in dem Thema ist es ja auch nicht meine Hauptmotivation, sondern dass es mir Spaß macht am Ende in der Gastronomie, oder es gibt ja nicht nur Gastronomie-Franchises, sondern auch andere Systeme. Aber das ist halt, dass der Spaß ein wichtiger Faktor davon sein sollte und auch das Unternehmertum, was einem Spaß machen soll. Also ja, ich habe drüber nachgedacht, aber es war zu groß damals irgendwie für mich.
Okay, ja.
Wahrscheinlich auch
bist
zu wenig.
Bist du auch klein gestartet? Also so ein bisschen?
Ja, ich habe
Bootstrapping-mäßig vielleicht?
Ja, tendenziell. Also ja, ich habe schon sehr klein gestartet. Ich habe damals vom ersten Geld, was ich damals irgendwie bekommen habe, mal so als größere Auszahlung, sage ich mal, in Form eines Bausparvertrags, so, Grüße an meine Mama, dankeschön, dass du den gemacht hast, sehr toll, habe ich mir einfach ein MacBook gekauft und so 2 Monitorboxen, so zum Abhören von Musik und so. Dann habe ich einfach angefangen, so auf eBay Kleinanzeigen so anzubieten, komm, ich mix und master jetzt irgendwem so einen Song für 20 Euro. Was man jetzt im Nachhinein hört und sich denkt, oh Mann, das ist wirklich nicht ansatzweise genug. Aber auch da halt wieder, es hatte einfach unfassbar viel Spaß gemacht, weil die Community dahinter halt super toll war. Also natürlich gab es da auch schwarze Schafe als Kunden und so, das gibt es ja überall. Aber primär hat man immer das Gefühl gehabt, ich gebe jemandem eine Leistung und die Person freut sich so sehr darüber, dass man das gemacht hat. Und das hat in mir irgendwie immer so den Gedanken weiter wachsen lassen, dass ich das auch in meinem Leben weiterhin machen möchte. So.
Und dann bist du Schritt für Schritt,
ja,
hast du dein Portfolio erweitert, hast hier was ausprobiert, dort was ausprobiert, dein Equipment wurde besser.
Ja.
Und peu à peu ist da ein richtiges Business draus geworden. Ne? Du lebst ja jetzt voll und schon lange davon.
Ja, Schritt für Schritt. Also das fing dann an mit, ich habe mir dann das erste Mal eine Kamera gekauft und dann gemerkt oder so ein bisschen rumprobiert, auch erst wieder mit Testkunden, also im Freundeskreis rumgefragt, für wen ich mal Fotos machen kann, Videos machen kann. Damit dann gemerkt, worauf man achten sollte, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Also Briefings geben, dann das Rückfragen gestellt werden, Revisionsschleifen vorher ausmachen, was für Änderungswünsche es geben kann in so einem Prozess. Und ja, so ein bisschen diesen Dienstleistergedanken reifen lassen noch weiter. Und jedes Mal, wenn dann aus so einem Testkunden, sage ich mal, das erste reale Projekt irgendwie entstanden ist, entweder durch Mundpropaganda dann, weil die Leute, die meine Testkunden waren, mich dann weiterempfohlen haben, oder durch glückliche Zufälle, teilweise auch irgendwie bei einem Familienevent jemanden kennengelernt, der genau dann einen Fotografen braucht. Mhm. Oder so. Sorry. Und immer halt mit jeder Station habe ich dann halt das daraus gewonnene Geld irgendwie versucht wieder zu reinvestieren, in das jetzt noch mehr kommt. Dann kam die erste Drohne irgendwie dazu und irgendwann war das dann so weit, dass man gesagt hat, man sucht jetzt gezielt nach irgendwie einer Immobilie, wo man auch mal was machen kann. Und das war dann so der Start von diesem ersten Tonstudio mäßig. Da hatte ich auch den Vorteil, dass dieses Tonstudio schon existiert hat. Also es gab das tendenziell schon, aber ich konnte halt als Geschäftspartner damit einsteigen, der dann so die Leitungsfunktion übernommen hat für diesen ganzen Standort, dann später noch mit dem Standort in Wiesbaden. Und da haben wir dann eben diese Tonstudio-Partys für Kinder und Jugendliche, für Geburtstagsfeiern, für JunggesellInnenabschiede und sowas durchgeführt. Und das hat auch extrem gut funktioniert, weil ich, also ich durfte da zum ersten Mal auch Marketing wirklich machen für ein Unternehmen, also ja, war es ja dann am Ende, ne? Für dieses Unternehmen. Kunstfabrik hieß das damals. Und das heißt, man hat dann auch gemerkt, alles, was ich maßgeblich fürs Marketing tue, lässt sich hinterher in den Zahlen auch wieder sehen. So, erfolgreiche Marketing-Assets, die wir haben, sollten wir weiter ausbauen, denn später sehen wir in den Zahlen, dass dadurch natürlich auch unser Umsatz steigt und so. Dann das erste Mal auf Messen gewesen und das beworben und wirklich händisch Flyer verteilt, dann irgendwann gemerkt, oh, es gibt ja auch Meta-Ads, cool, da können wir jetzt dann digital sogar nach außen treten. Dann hat mein damaliger Geschäftspartner immer gesagt, du musst täglich mindestens eine Person auf deine Dienstleistung oder auf dein Gewerbe aufmerksam machen, dann hast du schon nach 365 Tagen 365 Leute erreicht, die das interessieren könnte und so. Das sind dann alles so Glaubenssätze, die irgendwann auch hängen geblieben sind und mit der Zeit immer weiter gewachsen sind auch. Und ja, letzten Endes führte das dazu, irgendwann gemerkt, ach so, nee, zwischendurch kam Corona,
ja,
globale Pandemie. Da mussten wir das Ganze einmal einstampfen, weil einfach eine höhere Instanz, also in dem Fall Ordnungsamt und der Staat natürlich auch, gesagt hat, hier, das können wir leider jetzt aktuell nicht so.
Tonstudio-Party ist doof. Nee. Jede Party war nicht cool damals.
Party war nicht cool, Singen war auch nicht cool. Also es war wirklich so alles aufeinander, was nicht geil war. Auch Veranstaltungen, wir haben auch Konzerte umgesetzt und so. Geht halt alles nicht mehr. Ja. Es war wirklich jeder Bestandteil dieses Unternehmens wurde verboten, Stück für Stück. Und wir waren so, ach Mann, das kann doch nicht sein. Ja, dann haben wir kurzzeitig noch versucht, nämlich, das war eigentlich so der Ursprung fürs Thema Podcast, haben wir versucht für Unternehmen, die gerade auch Einbußen im Umsatz haben, kostengünstig so Podcast-Lösungen anzubieten, um nach wie vor mit ihren Kunden auch in Kontakt zu bleiben.
Einfach die digital aufgleisen, wenn sie vorher völlig manuell unterwegs waren.
Genau, ne? Ja, das war dann sowas wie ein digitaler Newsletter, wo man auch das, die Person dahinter nach wie vor auf einem Video sieht, ne, und so den Bezug zu der Person nicht verliert. So, das war so der Grundgedanke, dass man sich nicht aus den Augen verliert. So. Und ein Problem war natürlich den Leuten, die in dem Moment natürlich auch nicht so gefragt waren, sage ich mal, oder nicht so, ja, ist ein blöder Begriff, so systemrelevant waren zu dem Zeitpunkt, die hatten natürlich in dem Moment auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um sich das bei uns trotzdem leisten zu können, auch wenn es schon Sonderangebote waren, die wir angeboten haben. Ja. Medienproduktion ist natürlich am Ende immer noch ein Luxusgut. So.
Ja, und alle haben halt auf ihre Weise gekämpft, ne?
Genau.
Viele hatten dann einfach, waren so eingeschränkt, dass das dann finanziell irgendwie alles durcheinander geworfen wurde und die erstmal gucken mussten, wo investiere ich rein, um mein Geschäftsmodell an diese Pandemie anzupassen. Ne?
Voll.
Also der Hauptfokus, würde ich sagen.
Ja, und da haben halt nicht alle sofort dran gedacht, oh, ein Videopodcast. Ja. Das ist jetzt ja mein Asset, was ja auch Sinn ergibt. Ne? Dementsprechend war das aber so der erste Gedanke an Videopodcast bei mir. Und dann ist leider, wie gesagt, dieses Unternehmen so wurde eingestampft, gibt es aktuell auch nicht mehr in der Form. Aber dann nach Köln gezogen mit dem Gedanken, das ist Medienhochburg. Also wenn irgendwo ich hingehöre, dann nach Köln. So. Und dort dann auch zunächst in Anstellung, kurzzeitig wieder bei dem Stefan Schimming gearbeitet, mhm, als Podcast-Produzent. Und dann aber sehr schnell, ich glaube nach anderthalb Jahren oder so, wieder in die Selbstständigkeit umgeschwankt. Also das nebenbei immer noch selbstständig gewesen mit so Kleinstprojekten. Ich habe viel Synchronsprecherarbeit und so parallel, mhm, gemacht. Aber dann ging es direkt wieder ins Thema Podcasting, Videopodcasting und mittlerweile halt wirklich auch deutschlandweit mit Kunden, die ich als monatliche Retainer betreue. Das heißt, es sind auch, ja, sehr planbar gerade für mich. Das fühlt sich sehr gut an. Und ich hätte auch damals nicht gedacht, dass ich mal an diesen Punkt komme irgendwann.
Aber ja, total cool. Ja, danke für die Einblicke in deine Reise, ne? Wie du wirklich den Mut hattest, klein anzufangen. Und ich glaube, was man so mitnehmen kann, ist auch, wie peu à peu unterwegs einfach die Türen aufgehen oder dann auch mal zugehen. Ne? Und dann geht die nächste Tür wieder auf. Weil viele haben ja in Deutschland Respekt vor der Selbstständigkeit. Mhm. Egal, ob im Franchise oder nicht. Aber dieser Schritt, kündigen, raus aus dem Angestelltenverhältnis, das sichere Einkommen nicht mehr zu haben, abhängig zu sein von seinem eigenen Vertrieb, von seinem Marketing, werden genug Kunden kommen. Das ist ja schon etwas, wo die Leute, so kriege ich es mit, sich viele Gedanken machen im Vorfeld. Und du hast den Sprung gewagt und hast auch deine Rückschläge gehabt, hör mal,
ja.
Und trotzdem gehen ja wieder neue Türen auf. Ne? Ich finde, das ist so sinnbildlich, auch wenn wir nichts mit dem Thema Podcast und Ton und Kreativbranche jetzt vielleicht persönlich anfangen können, aber aus dem Kern deiner Geschichte kann man genau das, glaube ich, rausziehen, irgendwie den Startpunkt zu wagen, und dann wird es weitergehen.
Ja.
Und im Worst Case ist es halt vielleicht eine Insolvenz. Und selbst die habe ich in den letzten Jahren mitgekriegt in Gesprächen und so, ist nicht das Ende des Lebens.
Ja.
Ich weiß nicht, wie bist denn du mit dem Gedankengang umgegangen? Das könnte ja auch komplett schief gehen.
Es gab kurzzeitig den Moment, wo es wirklich knapp war, einfach. Also wir sind, meine Frau und meine jetzige Frau, damals Freundin, und ich sind gerade frisch zusammengezogen. In Dortmund war das damals noch. Und das war so ein paar Wochen, bevor es dann wirklich losging mit Lockdown, die ersten, und jetzt geht wirklich gar nichts mehr vom einen auf den anderen Tag. Und der Umzug war natürlich mit steigenden Kosten für uns verbunden. Plus, wir haben gerade auch teilweise Studios neu aufgebaut, da war neue Technik drin und so weiter und so fort. Das heißt, ab irgendeinem Punkt ging es auch darum, so viel Ware wie möglich wieder davon auch loszuwerden, um Liquidation, bla bla und so weiter und so fort. Das war schon kurz davor. Aber dann hat alles irgendwie noch gepasst mit der Auflösung und so. Aber am meisten hat man einfach aus diesen Situationen gelernt, dass es nie so wirklich plötzlich endet. Also es gibt nicht diesen einen Moment, wo man sagt, oh, da wurde es plötzlich ganz schlimm. Sondern es war ja ein stetiger Prozess, der so langsam kam. Und da musste man sich arrangieren mit diesen Situationen. Und immer wenn ich früher darüber nachgedacht habe, im Thema Selbstständigkeit, was, wenn das schief geht, dachte ich immer an eines Morgens wacht man auf und dann ist alles weg. Alles ist ganz schlimm plötzlich und furchtbar. Und plötzlich geht die Welt und das ist vorbei. Ich bin privat insoweit. Ciao.
Ja.
Ende. Aber es ist ja einfach ein stetiger Prozess. Du wirst da langsam
der nicht schön ist, rückt, ne?
Muss der auch nicht, dazu natürlich sagen. Nicht. Das war ein ganz unbehagliches Gefühl, weil man natürlich auch mit Ängsten dann zu kämpfen hat. Mhm. Ne? Aber was man ja auf jeden Fall spätestens in diesen Situationen lernt, ist, sich damit zu arrangieren, weiterzudenken, was in der Zukunft vielleicht wieder für Möglichkeiten offen werden könnten. Und dann vor allen Dingen auch, was extrem viel geholfen hat, war, sich mit Menschen darüber auszutauschen. Also auch das nicht als Schwäche zu betrachten, dass man jetzt gerade in der Situation sich befindet. Weil es könnte jedem passieren, weil es auch einfach, es war in dem Sinne ja auch höhere Gewalt. Also wir konnten jetzt nicht beeinflussen, ob das passiert oder nicht. Mhm. So, und dann aber gezielt mit Menschen sich auszutauschen, wie sie in diesen Situationen damit umgegangen sind. Allein diese Gespräche haben dazu geführt, dass sich halt neue Optionen ergeben haben. Dass die dann gesagt haben, ach cool, aber was ihr da macht, das könnte ja voll interessant für hier Kollegen von mir sein. Der hat eine Bank, der macht gerade so Lernprojekte, der braucht noch eine Stimme. Thema Synchronsprecher. Und dann habe ich gesagt, ja cool, kann ich ja machen, ist ja kein Problem. Dem noch ein Freundschaftsangebot gemacht, hat der sich noch gefreut, weil er mich vermittelt hat. Und der Kollege von ihm hat sich gefreut, weil er eine tolle Stimme hatte für seine Projekte. Und so hat sich das dann immer weiter ergeben. Also ja, es war nie...
Das ist eine coole Botschaft, ne? Dieses, diese Angst vor diesem Monster, das in unserem Kopf dann rumschwirrt. Mhm. Und tatsächlich, ja, du sagst ja, schleichender Prozess. Mhm. Und wenn du im Dialog bist, gehen halt die Türen auf. Das ist so das Bild, das ich für mich immer nutze.
Total.
Irgendeine Tür geht zu. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du aufmerksam bist und wenn du offen bist dafür, dass du sie entdeckst, weil nicht jede Tür ist offensichtlich, sondern manchmal sind es auch Geheimtüren in der Wand, die erkennst du nicht sofort.
Ja.
Und dann schwingen sie so auf und dann kannst du entscheiden, gehst du durch oder nicht.
Ja.
So.
Total.
Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Botschaft, um euch da draußen im Zweifel auch zu motivieren, wenn ihr wirklich diesen Flow Selbstständigkeit im Ohr habt, so diese Sehnsucht, aber irgendwas euch dran hindert, vielleicht auch das Umfeld, nicht selten, dann zu sagen, okay, ist denn das Risiko wirklich so groß, wie mein kleines Monster im Kopf es mir da gerade erzählt? Mhm. Und ich finde so Geschichten wie mit dir, bin ich sehr dankbar, die führen zu dürfen, weil häufig hört man dort raus, nee, ganz so groß ist dieses Monster eigentlich gar nicht.
Ja.
Ja. Auch wenn es nicht bequem ist, ne? Und viele haben ihre Erfahrungen. Du kannst auch viele Podcasts aufnehmen mit Menschen, die in eine tiefe Krise gestürzt sind. Das möchte ich überhaupt nicht ausblenden.
Ja.
Woran es dann am Ende liegt, ob es auch am Mindset der Menschen liegt oder dass sie einfach sehr viel Schwein oder eben kein Schwein gehabt haben. Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist individuell. Und doch, wir haben ja, es gibt ja Länder, die sehr offen für Selbstständigkeit sind.
Mhm.
USA. Hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen. Hast du einen neuen Pluspunkt dazu gewonnen, weil du hast einmal schon mal gelernt, wie es nicht geht.
Mhm.
Ne, so, das ist ja häufig, sagt man ja, die Einstellung dort.
Ja.
Und finde ich cool, dass du das so teilst. Anhand deiner Reise wird dieses, wie soll ich sagen, die Kraft der Selbstständigkeit da mal zu erfühlen.
Ja, vor allen Dingen war das ja, also das war ja auch nichts, wo ich von Anfang an dachte, ich habe dieses Gespür oder dieses Durchhaltevermögen, sage ich mal, in solchen Krisensituationen das dann weiterzumachen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, wenn man sich in den Situationen damit konfrontiert fühlt, dann ist wirklich dieser Aspekt, mit anderen sich darüber auszutauschen und gezielt dadurch neue Wege gehen zu können. Und auch eine Hürde tendenziell war sogar, wir waren ja relativ erfolgreich mit diesem Konzept, was wir dort hatten. Und was dann schwierig war, sich von diesem in Anführungsstrichen hohen Ross, was wir da ja hatten, das hat gut funktioniert und es war cool, so ein Tonstudio zu haben, das läuft, bam, richtig
geil. Hat sogar Spaß gemacht.
Also eigentlich Sechser im Lotto in der Hinsicht und sich dann von diesem hohen Ross mal wieder runter zu begeben und dann auch nicht so von oben herab zu sein. Ne? Okay. Auch während man in diesem Unternehmen schon drin war, auch nicht von oben herab zu sein. Also immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und ich glaube, da am Ende siegt es echt, wenn man gut miteinander ist und gut miteinander umgeht und so, dann wird man auch jede Krise überstehen, weil diese Gemeinschaft, die dann dahinter entsteht, dieses Netzwerk und so, das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Was ist denn die positive Kehrseite von dem Ganzen? Also, dass es sich für dich lohnt, was ziehst du denn aus der Selbstständigkeit raus, dass du sagst, im Zweifel ist für mich die Selbstständigkeit jetzt gerade cooler als ein Angestelltenverhältnis oder irgendeine andere Option, die du hättest?
Ja, auf jeden Fall die Freiheit. Also das klingt immer so zweischneidig, weil auf der einen Seite ist natürlich Selbstständigkeit verbunden mit sehr viel Arbeit. Auf jeden Fall am Anfang zumindest sehr viel Arbeit und zum anderen aber natürlich auch verbunden mit sehr viel Flexibilität. Also wenn ich jetzt Lust habe, morgens frühstücken zu gehen, kann ich morgens frühstücken gehen irgendwo schön und mir da auch gerne Zeit lassen. Aber ich muss halt so flexibel sein, dann auch zu wissen, die 2 Stunden, die ich jetzt heute Morgen frühstücke, stecke ich vielleicht dann heute Abend hinten dran.
Vielleicht heute, ne?
So, ne?
Wir waren lecker frühstücken gerade, haben zusammen gequatscht miteinander.
Genau, richtig.
Haben uns die Zeit genommen, aber ich glaube, wir wissen beide, was wir noch auf der To-Do-Liste stehen.
Genau, richtig. Und dann weiß ich, heute Abend wird nochmal der ein oder andere VSL geschnitten und so weiter und so fort. Und es gehört dann einfach dazu.
Ja.
Okay. Und deswegen die Freiheit, die damit einhergeht, auf jeden Fall. Plus in gezielt jetzt in meinem Bereich auch so ein bisschen die örtliche Unabhängigkeit. Also sagen zu können, wenn zum Beispiel, wir haben Freunde in Österreich oder so, wenn wir jetzt mal eine Woche da erleben wollen, dann können wir dorthin fliegen und wenn ich in dem Moment nur Schnittprojekte habe, kann ich auch von dort aus problemlos arbeiten. Ja. Das sind Sachen, die mir unfassbar wichtig sind und die ich jetzt auch echt nicht mehr missen möchte.
Ja. Cool, ja. Mhm. Sehr cool.
Ja.
Du hast gerade ziemlich, ich gehe nochmal eine ganze Ecke zurück in unserem Gespräch, da hast du was mich die ganze Zeit so im Hinterstübchen noch weiter beschäftigt, sinngemäß irgendwie hätte das dich kicken können mit dem ganzen Geld verdienen. Und doch, sagtest du, ist es nicht das, worum es geht.
Ja.
Worum geht es denn?
Ich hatte jetzt 2 Jahre, die waren wirklich finanziell sehr gut. Also die waren so gut, dass hätte ich niemals gedacht, dass ich so viel Geld in 2 Jahren verdienen könnte. So. Aber es hat nicht dazu geführt, dass ich mich in irgendeiner Form zufriedener gefühlt habe. oder so, sondern ich war einfach überladen mit Projekten. Ich hatte einfach unendlich viel zu tun. Zusätzlich dazu halt noch die Kommunikation mit all den Personen, die ja hinten dran stehen. Dann will man auch niemanden vernachlässigen. Das heißt, man ist eigentlich so 24/7 auf Achse und das Gehirn schaltet sich gar nicht aus, weil man die ganze Zeit drüber nachdenkt, habe ich heute irgendwas vergessen? Mhm. So, und das ist halt ganz schlimm. Auch wenn man damit natürlich viel Geld verdient, weil man 24/7 Dinge macht, die dazu führen, dass man viel Geld verdient. Aber das, worum es gehen sollte am Ende, und deswegen ist dieses Jahr für mich auch wirklich sehr maßgeblich für tatsächlich den Erfolg, so für mich persönlich jetzt natürlich bezogen, Erfolg ist ja immer sehr subjektiv, aber ich habe viel Zeit für tolle Projekte mit Kunden, also ich darf mir so ein bisschen aussuchen, mit wem ich arbeite, wo die Projekte am meisten Spaß machen und wie ich meine Zeit einteile, einfach weil ich wirklich Dinge priorisiere und dadurch das Ganze jetzt auch wieder mehr diesen spaßigen Charakter einfach hat mhm. und nicht mehr nur Fließbandarbeit bedeutet. Weil das war ja am Anfang auch einfach nur ein Hobby für mich. Ich habe ja diese erste MacBook und diese Monitore habe ich ja nicht gekauft, weil ich wusste, damit werde ich jetzt reich. Sondern weil ich dachte, ey, das macht bestimmt übelst viel Spaß. So. Und genau das Gleiche, da bin ich jetzt auch wieder. Bin cool. Ich jetzt, ja. Die letzten 2 Jahre hätte ich gedacht, ich kaufe jetzt eine Drohne und dann gehe ich in Immobilien rein, so, und biete mich Immobilienmaklern an und sage denen, hier, guck mal, ich kann deine Objekte Video aufzeichnen und dann hast du Bestandaufnahmen von deinen Projekten, das ist mega geil. So, kannst du ja vermarkten. Perfekt. Jetzt denke ich mir, ich kaufe mir eine Drohne und dann gehe ich einfach nur fliegen. Und das ist toll. So, und das ist das, finde ich, worum es wirklich gehen sollte. Also die Leidenschaft dahinter, den Spaß dabei zu haben und dementsprechend auch nicht diesen finanziellen Gedanken so überwiegen zu lassen. Auch wenn das notwendig ist, damit es läuft. Ne?
Also, du willst ja auch davon leben am Ende.
Ich will ja auch davon leben.
Altersvorsorge und so weiter. Als Selbstständige legst du ja nicht zurück. Voll. Also der Staat legt nicht für dich zurück, so ist richtig genau. ausgedrückt, sondern musst du dich selber rechtzeitig drum kümmern. Ja. Und dafür muss natürlich auch ein paar Gewinne machen. Das gehört dazu. Ja.
Ja.
Angenommen, es gäbe ein Franchise-System, das das tut, was du heute tust, was mir jetzt nicht im Kopf rumschwirrt. Mit deinem Wissen, was du jetzt über die Zeit, zum Beispiel über die Podcasts mit Thorsten Beck und die Verbindung, die du so ein bisschen in die Franchise-Wirtschaft aufgebaut hast die letzten Jahre, es gäbe sowas und du würdest dich in die Zeit damals zurückversetzen. Wo würdest du sagen, sind oder waren die, wären die Vorteile gewesen, damit zu starten im Vergleich zu der Karriere, die du jetzt gemacht hast mit deinem eigenen Unternehmen und all den Sachen, die du halt selber ausprobiert hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe sofort was, was mir da einfällt. Und zwar, also ich mache das jetzt nicht ohne Grund 10 Jahre und habe erst seit 3 Jahren oder so wirklich maßgeblich Erfolg, sage ich mal, in anderen Vorstehen, ne? Erfolg subjektiv, aber hat schon lange gedauert. So, ich stelle mir Franchising immer so vor, wie da gibt es diese Hauptinstanz, die weiß, wie es funktioniert, weil sie es schon mal gemacht hat. Und jetzt kann ich als potenzieller Interessent da hingehen und sagen, hey Leute, ich kann das auch, aber ich weiß halt nicht, wie ihr das macht. Aber ihr macht das ja scheinbar sehr gut. So,
wie weil in München, in Stuttgart, in wo auch immer funktioniert es
genau,
auch.
Das läuft ja richtig geil scheinbar. Zumindest sehe ich überall hier, dass ihr das anbietet und es scheint ja zu laufen, sonst würde es das ja nicht geben.
Ja.
So, und dann würde ich da als Unternehmer hingehen und sagen, hier, ich kann das, ne, ich mache das auch schon so im kleinen Rahmen und es läuft auch gut, aber ich würde halt wirklich jetzt einfach groß denken und das durchsetzen, so durchziehen. Und dann, glaube ich, ist dieses System einfach, also wortwörtlich auch auf die Art und Weise nicht Gold wert, ne? Weil du da wirklich mit Leuten zusammenkommst, die das erprobt haben, die das getestet haben, die da vielleicht auch SOP, also Systeme draus gemacht haben, die replizierbar sind, was man so sicher am Anfang auch gar nicht ausdenken kann. Du musst dich ja am Anfang zwangsläufig mit Leuten austauschen, um überhaupt mal Preisverständnis oder Strukturverständnis für so einen Drehtag oder Prozesse irgendwie durchsprechen zu können, weil das ist ja nichts, das kriegt man in der Schule ja auch nicht beigebracht. So, und da
du hast ganz viel ausprobiert alleine, ne? Und ganz viel auch gelernt, was nicht funktioniert wahrscheinlich.
Ja, voll. Ja, vielleicht Leuten damit auch unbewusst auf den Schlips getreten oder mal irgendwie unangenehm aufgefallen und so. Das sind ja alles Sachen, die hätte man tendenziell vermeiden können, wenn man von Anfang an irgendwie eine Art Mentor oder Instanz neben sich hat, die einem sagt, guck mal, so haben wir das in der Vergangenheit gemacht, das läuft eigentlich ganz gut.
Mhm. So. Und vielleicht müsstest du dich nicht um alles kümmern, ne? Das könnte, weiß ich nicht, ob das für dich relevant wäre.
Ja, oh mein Gott, ja, Riesentee, ja, boah, ey, allein dieses Tee, also dadurch, dass ich ja gerade wirklich Einzelunternehmer bin, hier und da mal mit Freelancern und anderen Selbstständigen zusammenarbeite, aber eigentlich ist das ja ein One-Man-Business gerade, also das heißt, Aufzeichnung, Editing, Aber dann natürlich auch so Sachen wie Buchhaltung, eigenes Marketing, Außenwirkung, Netzwerken und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die müssen irgendwie gleichzeitig stattfinden. Und das ist ja so überladend, wenn man das mal, also da darf man gar nicht so lange drüber nachdenken, weil das dann wirklich auf einen runterbricht, weil das so viel ist.
Ja.
Das ist ja echt. Und
Wenn da ein Franchise-Geber so die Strukturen schon mal gebaut hat, dass beispielsweise ein Benchmark-System, so wo stehe ich denn gerade finanziell, wie ist mein Verhältnis von Kosten im Vergleich zu Umsätze und Co., ne? So im Vergleich zu anderen Franchise-Nehmern, wie machen die das, wie stehen die da, warum stehen die am Ende des Monats besser da, warum haben die überhaupt weniger Kosten als ich, haben die weniger Leute als Mitarbeiter oder was auch immer.
So
diese Vergleichsmöglichkeit plus die IT-Infrastruktur, die Tools, die Standards, die in verschiedenen Standorten etabliert werden können, die man selber nicht mehr sich erarbeiten muss, weil man sie einfach übernehmen kann. Und dann kann man sich halt in deinem Fall auf Aufzeichnung, Gespräch mit Kunden, auf die Projekte konzentrieren und kann dieses Zahlenboost zwar nicht aus dem Blick verlieren, aber die Organisation dessen hat jemand anderes schon mal gemacht, weil der dir einfach sagt, organisier das mal so. Und übrigens, wir haben da so einen Steuerberater Netzwerk noch hinten dran, die machen das für alle unsere Franchise-Partner, also die verstehen das Geschäft, denen kannst du deine Kassenzettel quasi rüberschieben und dann kriegst du eine vernünftige Auswertung hinterher.
Boah.
Nur ein Beispiel von ganz vielen.
Ja, voll.
Ich könnte mir vorstellen, dass das für so eine One-Man-Show wie dich
total 100% spannend wäre, ne? Ja, total. Also und das Ding ist, ich wünsche mir jetzt halt super gerne so ein System, dass es das schon gäbe, aber wie du gerade schon meintest, ich habe halt, ich weiß nicht, ob Picture People tendenziell sowas ist, weiß ich nicht.
Das kann ich jetzt auswendig nicht sagen.
Aber bisher, ich habe dann oft schon den Gedanken gehabt, ob man selbst nicht Franchise-Geber werden sollte, weil tendenziell hat man ja jetzt so langsam die Systeme, die dahinter auch stecken, damit das alles irgendwie in der Form funktioniert. Was jetzt aber halt...
Also 8 Jahre Vorerfahrung sozusagen, die du teilen könntest.
Ne? Genau, so. Die man teilen könnte, die man ja auch in Kursen, Onboarding-Systemen, was weiß ich, alle möglichen strukturieren kann und das als Assets mitgeben kann für Leute, die das auch für sich replizieren wollen, damit die einen besseren Start einfach haben. Plus die Zahlen, die dahinter auch stecken, Preiskultur und so weiter und so fort. Zum Beispiel mit dem Tonstudio, was wir damals hatten.
Mhm.
Das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Weil da hatten wir...
Mit den Junggesellenabschieden und Kindergruppen.
Genau,
und
da hatten wir tolle Buchungssysteme, da hatten wir eine tolle Website, tolles Marketing dahinter. Wir wussten, welche Marketing-Assets ziehen. Wir wussten, wie wir Veranstaltungen umsetzen können, offene Tage der offenen Tür, sagen wir es so.
Ja.
Ne, wo die Leute dann initial einmal reinkommen und dann das Studio sehen, weil sobald sie das Studio sehen, wissen wir, die kommen wieder. So. Und das waren alles so Sachen, die man ja tendenziell hätte replizieren können an anderen Standorten.
Ja.
Weil vor allen Dingen sowas mit Kindergeburtstagen ist örtlich sehr limitiert, weil die Eltern natürlich nicht mit ihren Kindern 3 Stunden irgendwo hinfahren wollen, weil 3 Stunden Autofahrt mit 5 Kindern hinten in einem großen Wagen oder so ist nicht so geil vielleicht.
Ja. Ja.
Deswegen war das damals schon der Gedanke. Und jetzt gleichzeitig, wenn ich wüsste, es gäbe das Franchise in der Form passend auf mich, dass ich mich jetzt darauf bewerben könnte, das würde ich sehr in Erwägung ziehen.
Ja,
ja.
Cool. Hast du eine Idee, wie Franchise-Systeme überhaupt entstehen, wo du das so beschreibst mit dem Tonstudio und so?
Keine Ahnung.
Das ist ja, weil das finde ich ganz interessant. Es wird ja häufig so gesagt, der Franchise-Geber, dem drückst du die Gebühren ab, mach's doch lieber selber und so weiter, als wäre das so... Manchmal im Social Web sieht man das so, als wäre das so der Böse oder so. Und wenn man sich bewusst macht, wie entsteht denn so ein Franchise-System? Das ist meistens ein Unternehmer, der an seinem Ort ein gutes Unternehmen aufgebaut hat, egal ob Gastro, Nachhilfe, Werkstatt, Handwerk, was auch immer. Und der darüber nachdenkt, wie könnte ich weitermachen? Und dann macht er vielleicht 20 Kilometer weiter noch einen Standort auf und von mir aus noch einen dritten und einen vierten. Und irgendwann kommt er auch an seine Grenzen, auch überregional. Mhm. Und dann setzt er womöglich irgendwo noch so einen Filialleiter ein, der aber dann nach 3 Monaten wieder aufgibt. Dann hat er ein Problem, aber die Strecke ist so weit, muss 100 Kilometer fahren, Organisation schwierig. Die Motivation des Filialleiters war vielleicht auch nicht so hoch, groß, die Zahlen sind schlechter da drüben und so weiter und so fort. Also am Ende einfach ein erfolgreicher Unternehmer, der auch das Herz am rechten Fleck hat, der überlegt, wie könnte ich dieses Unternehmen, das ich aufgebaut habe, das Konzept an den anderen Standorten aufmachen, ohne all diese Probleme zu haben, sondern mit jemandem, der wie ich hier vor Ort das Ding mit Herz und Seele füllt und vorantreibt und wir beide profitieren voneinander. Das ist so die Idee. Und dann kommen die auf Franchise irgendwie in diesem Gedankenkarussell und fangen an, so drüber nachzudenken, okay, wenn ich das jetzt standardisiere, was ich hier habe, aufschreibe, wie es geht, wie so ein Rezept und das dann jemandem gebe und der gibt mir ein bisschen Geld dafür, dass er die Abkürzung nimmt. Und so kommt der peu à peu auf die Idee Franchise Und Beispiel, ihr mit eurem Tonstudio hättet dann vielleicht angefangen, über Franchise nachzudenken und versuchen aufzuschreiben, was machen wir eigentlich, dass die Faktoren sind, dass wir erfolgreich sind. Mhm. Und an welchen Stellen können wir Leute vielleicht auch unterstützen dabei. Hey, wir haben die Verbindung zu den Herstellern, wir können günstiger dort einkaufen. Mhm. Wir haben, keine Ahnung, den Prozess, das Marketing und so weiter, machen wir zentral, wir bauen eine Brand auf. Und dann entsteht so ein Franchise-System. Und das ist überhaupt nicht aus Ego-Gedanken, aus unseriösen Gedanken oder was auch immer entstanden. Das sind völlig normale Unternehmer, wie unsere Nachbarn auch,
ja,
die irgendwann auf die Idee kommen, Franchise könnte gut sein. Und dann hängt es davon ab, wie tief tauchen sie dort ein. Verstehen sie das Prinzip Franchise oder bleiben sie so oberflächlich, dass es unprofessionell wird? Mhm. Dann haben wir doofe Franchise-Systeme, die keinen Spaß machen, die Leute möglicherweise dann in Probleme stürzen. Und so. Und dann gibt es diejenigen, die das Prinzip verstanden haben. Ich persönlich spreche immer von Glück teilen, dass der Unternehmer sein Glück teilt mit den anderen und dann werden beide zufrieden, zufriedener. Und das zu verstehen mit den Mechaniken, die dahinter stehen, was macht ein gutes Franchise-System aus, mit der Bereitschaft auch zu investieren in Berater, in echte Franchise-Anwälte, die gute Verträge, faire Verträge mit aufziehen, weil das alles viel Erfahrungswissen erfordert.
Oh ja, das glaube ich.
Dann entsteht da so ein Franchise-System, das dann cool werden kann und das voll darauf ausgerichtet ist, hey, wir beide wären gemeinsam erfolgreicher, wenn wir uns zusammentun, als wenn wir jeder einzeln in unserem eigenen Brei rumschwimmen.
Ja.
So ein bisschen.
Ja, das macht total viel Sinn. Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, das ist vielleicht eine blöde Frage,
nein,
wo man ein Unternehmen dann als Franchise meldet?
Nein, also das ist Fluch und Segen zugleich. Franchise darf sich jeder schimpfen, Franchise-Geber. Genauso wie jeder Personal Coach sein kann, obwohl er vielleicht noch nie in einem Fitnessstudio war.
Ah, krass.
Da gibt es keines sein. Du kannst Mitglied im Franchise-Verband werden. Und wenn du Vollmitglied bist, machst du einen Systemcheck, wo geguckt wird, was bringst du mit, wie zufrieden sind deine Franchise-Partner, wie beschreiben die das System. Da gibt es so eine Art Qualitätsinstanz-Zertifikat, cool, wenn du so willst.
Ja, so. Voll sinnvoll.
Aber auf dem Weg bis dahin bist du Franchise-Geber, weil du dich Franchise-Geber nennst.
Okay.
Oder auch Lizenzgeber. Und manche sehen auch den Unterschied zwischen Franchise und Lizenz gar nicht so richtig. Das definiert quasi jeder für sich selber und die Franchise-Wirtschaft als Ganzes, die dann irgendwann vielleicht einen mal darauf aufmerksam macht. Du sagst ja seit 3 Jahren, du bist Franchise-Geber, aber irgendwie kann ich das nicht so richtig erkennen.
Ah.
Weil du hast natürlich mal einen Franchise-Vertrag. So,
okay, verstehe.
Du machst das mit Handschlag. Ist das seriös? Hatte ich letztens so ein Gespräch in die Richtung.
Ach, krass.
Also ja, der Übergang ist fließend, was nicht verwerflich ist, weil auch Unternehmer, die zu Franchise-Gebern werden, müssen sich erstmal in diese Thematik reinfräsen.
Ja.
Das ist nicht selbsterklärend. Und da genauso wie auf dem Weg in die Selbstständigkeit du 8 Jahre gebraucht hast, um da was Gutes, oder 5 Jahre, bis du dich selber als erfolgreich definiert hast, braucht auch ein angehender Franchise-Geber durchaus Zeit, bis das nach meinem Empfinden die Beschreibung Franchise-Geber gerechtfertigt ist.
Ja, total. So. Weil das wäre jetzt etwas, wo ich gedacht hätte, dass es da wirklich so Eintragungen gibt oder ähnliches. Aber ja, es muss sich ja auch am Ende erstmal etablieren, ob ein Unternehmen, was man selbst aufgebaut hat und vielleicht da auch dann standardisierte Prozesse daraus erschlossen hat, irgendwie, ob das dann auch funktioniert, wenn man die weitergibt an andere. Mhm. Ne, das ist ja nicht...
Die Multiplizierfähigkeit.
Genau. Ist das wirklich multiplizierfähig oder denke ich das nur in meinem Kopf?
Ja.
Weil ich einfach die genau richtige Person am richtigen Ort bin, die das gerade hier macht. Oder
weil ganz viel von meiner Person abhängt,
genau,
weil ich so eine Ausstrahlung habe oder sowas. Ne? Und dann muss ich Franchise-Partner finden, die irgendwie die gleiche Stärke hat. Weil der Rest des Konzepts vielleicht gar nicht so revolutionär ist, aber du als Mensch machst es womöglich aus. Ne?
Ja.
Sowas musst du im Vorfeld versuchen zu erspüren und ausprobieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch ein riesiger Punkt ist, wo die Leute erstmal Vertrauen aufbauen müssen, ne? Zu den Leuten, denen sie ihr Franchise ja dann auch anvertrauen und dann sagen, hier, bitte jetzt setz das mal so bei dir um. Weil es ist ja schon oft so, dass wenn man Mitarbeiter anstellt, dann erwartet man ja auch schon einen Qualitätsstandard, den der Mitarbeiter auch mitbringt. Aber ich glaube, bei einem Franchise-System ist ja noch extremer.
Ja, das ist der Anbahnungsprozess. Der ist für beide Seiten im Grunde auch mühsam. Ne?
Ja.
Das ist so, erstmal guckst du in einem Wust von Franchise-Systemen, welches könnte zu mir passen. Dann nimmst du Kontakt auf, es gibt das Erstgespräch. Manchmal wollen die Franchise-Systeme sehr früh sehr viele Infos über dich haben, aber über ihre eigenen Finanzen noch gar nicht so viel preisgeben, weil sie wollen erstmal gucken, lohnt es sich, dass wir unser geheimes Betriebswissen öffnen. Geheimhaltungserklärung willst du nicht sofort unterschreiben. Sie haben aber durchaus Respekt vom Wettbewerb, dass die Infos, ihr geheimes Wissen, die Standards und so weiter, dass das zu schnell wegfließt. Und so muss man sich ein bisschen annähern von beiden Seiten, geben und nehmen. Mhm. Und da müssen beide Seiten das verstehen und nicht zu einseitig die Erwartungshaltung haben. Das gilt für Franchise-Geber genauso wie für angehende Franchise-Nehmer. Und dann lernt man sich kennen, spricht vielleicht mit anderen Franchise-Nehmern, die es schon sind, versucht in deren Lebenswelt einzutauchen. Wie funktioniert das bei euch? Wie erfolgreich ist es? Was macht ihr den ganzen Tag? Und versucht sich dem einfach anzunähern. Passt die Chemie zwischen uns, Franchise-Geber, Franchise-Nehmer? Das
ist auch wichtig, ja.
Und passt das Konzept zu mir, wie ich arbeiten will? Passt das zu meinen Stärken? Gleicht die Systemzentrale vielleicht Schwächen von mir aus? So, mit Buchhaltung, Zahlen bin ich nicht so cool. Ach, guck mal, wir haben da ein ganzes Netzwerk an Reporting-Systemen und an Steuerberater mit drin, so das Beispiel von eben. Geil. Gleicht meine gefühlten Schwächen, wo ich jetzt nicht mein größtes Steckenpferd habe. Ich bin Podcast, ich bin Video, ich kann die Sachen gut, aber mit der Zahlenwelt halt nicht so. Mhm. Super, dass du, liebe Systemzentrale, mir da voll auf die Sprünge hilfst. Mhm. Und bei einem anderen System ist das nicht so. Und dann merke ich ja, okay, dann ist dieses System für mich vielleicht passender als das andere, auch wenn qualitativ beide in Ordnung sind. Aber ihr Leistungsspektrum ist an anderen Stellen unterschiedlich.
Ja,
krass. CD.
Ach, ja. Das ist wahnsinnig spannend, ja. Allein die Unterschiede und wie man das ja differenziert, das ist Wahnsinn, ja.
Okay. Lieber Marc, cool, dass wir in deine völlig Nicht-Franchise-Story eintauchen durften, miterleben durften, wie du dich selbstständig gemacht hast und wie so deine Gefühlswelt und Gedankenwelt war dabei. Und dass wir gleichzeitig auch mal gucken konnten, welche Vor- und Nachteile im Franchise mitschwingen. Fand ich eine sehr coole Kombination aus beiden. Wir haben das spontan gemacht, wir haben vorher nicht abgesprochen, was wir besprechen.
Jo.
Aber ich bin sehr happy mit dem Ergebnis.
Ja, ich auch.
Dir vielen lieben Dank dafür.
Ja, danke auch dafür. Das war ein sehr spannender Einblick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Euch da draußen auch alles Gute. Wenn ihr rausfinden wollt, was für ein Franchise-System könnte zu euch passen, dann geht doch aufs Franchise-Portal, gerne auch auf matching.franchiseportal.de. Das ist ein Selbsttest, da beantwortet ihr ein paar Fragen und dann kommt ein Franchise-System raus, das zu euren Interessen und zu eurem Background und was ihr erwartet, ganz gut passen könnte, mit einem Match-Score 1 bis 5 Sterne, wie gut ihr zusammenpassen könntet. Vielleicht können wir euch damit helfen und sonst auch gerne im individuellen Coaching. Für den Moment wünsche ich euch alles Gute, bis bald und dir auch, Marc, bis bald.
Ciao. Danke, gleichfalls.